What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Der Juni ist angebrochen. In schnellen Schritten geht es auf das wichtigste Sportereignis des Jahres zu. Nein, ich rede nicht von der Fußball-EM, ich rede natürlich von der Tour de France. Die Vorfreude ist groß und die Vorbereitungsrundfahrten sind in vollem Gange. Dauphiné und Tour de Suisse, darüber wollen wir heute natürlich sprechen in einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Lukas Bergmann und wie immer zugeschaltet meine beiden Kollegen Jonas Bayer.
Grüße.
Und Thomas Gerlich.
Servus.
Ja, was sind eure Gedanken? Wie geht's euch innerlich, wenn ihr vorausblickt? Das offizielle Tourprogramm ist rausgekommen vergangene Woche. Die Vorfreude ist da.
Ja, die Vorfreude ist da. Manchmal denkt man sich bei manchen Menschen auch einfach wieder, bitte lernt Fahrrad fahren. Oder man hat so wieder ein bisschen Angst, dass der ein oder andere sich jetzt doch noch schafft. 2 Wochen Zeit sind noch, um noch irgendwie sich zu verletzen oder rauszucrashen. Die ganz großen Favoriten fahren ja erst noch, von denen haben wir noch nichts gesehen. Beziehungsweise werden wir vielleicht auch gar nichts mehr sehen vorab. Insofern, ja, noch ein bisschen abwarten, aber logischerweise der Bock auf die Tour.
Redest du etwa von Garen Thomas?
Nein. Ich habe mich schon wieder so geärgert. Als ich es gestern gelesen habe, ich konnte die Etappe leider nicht sehen und dann hier Ticker gelesen und dann Crash bei Thomas und dann ich so, oh, nein, nicht schon wieder. Weil also es kann irgendwann kein Zufall oder es ist einfach auch irgendwann kein Zufall mehr. Aber er hat es ja Gott sei Dank noch Geld bekommen, beziehungsweise war ja kein schlimmer Sturz. Aber ich finde, das ist jetzt immer so die kritische Zeit, Dauphiné, wir haben es letztes Jahr gesehen, Buchmann auf einmal oder auch ein Kruiswerk hat es ja, glaube ich, auch kurz vor, aber die Dauphiné
ja,
letztes
alle
Jahr war doch insgesamt so ein der Dämpfer vor der Tour. Da ist einfach jeder einmal irgendwie weggerutscht und deswegen denke ich mir jetzt gerade, bitte, passt einfach auf, kommt fit zur Tour. Ich habe keine Lust, es wird sich während der Tour schon noch jemand verletzen, leider, aber bitte kommt wenigstens alle fit zur Tour, das wäre doch schon mal gut.
Ja, Garen Thomas hat aber danach trotzdem noch eine sehr gute Leistung gezeigt, also es kann ihm nicht so wehgetan haben. Er ist dann am Schlussanstieg wieder in die Spitzengruppe oder zumindest zu den GC-Fahrern vorgefahren bei dieser 8. Etappe der Dauphiné-Rundfahrt, also von dem her sah er dann noch relativ fit aus und es hat nur ein bisschen die Hose erwischt.
Hat er sich damit endgültig bei Richie Port sein Vertrauen geholt, dass Richie Port den starken Helfer macht? Oder muss man da überhaupt sprechen? Kapitänsfrage bei Ineos?
Da muss man schon drüber sprechen, klar? Oder?
Ich würde sagen, man muss drüber sprechen, ehrlicherweise. Es ist schwierig. Per se sehe ich ein Problem in Abfahrten für Ineos, weil wir gesehen haben, dass Primoz Roglic bereit ist, in Abfahrten zu attackieren und Team Jumbo-Visma da was versuchen kann oder will. Wir haben es gesehen bei der Baskenland-Rundfahrt. Und da müssen sie sich drauf einstellen, weil da hilft leider keine Teamstärke. Wenn man in der Abfahrt attackiert wird, ist es enorm schwierig, was aufzuholen. Da muss man selber einfach ein guter Abfahrer sein. Und wir wissen von Richie Port, der verliert auch viel Zeit auf Abfahrten. Geraint Thomas hat jetzt auch immer wieder Probleme, gerade beim Bike-Handling. Das wird schwierig für die. Und klar, Kapitänsfrage spielt eine Rolle. Richie Port ist eine sehr gute Saison bisher gefahren. Kann man sich sicher die Frage stellen, wer da tatsächlich als Kapitän ins Rennen geht. 2 werden sie auf jeden Fall vorher auskühren. Auch ein merkwürdiges Wort, wie ich es gesagt habe.
Ist das ein bizarrer Wink des Schicksals? Ich weiß nicht, ob es die Hörer hören, aber dass bei dir gerade im Hintergrund, während du die Abfahrts- und Gefährlichkeitsausführungen angestellt hast, Blaulichtzanker vorbeigefahren ist. Das hat deine Aussagen gerade perfekt
untermalt. Das war die Style-Polizei.
Hört man es am Ende gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich ist schon mal vorgefahren. Ja, aber am Ende bleibt Richie Port einer der besten Einwochenrundfahrer wahrscheinlich. Ist die Frage, ob du jemanden, der letztes Jahr immerhin Dritter bei der Tour geworden ist, also er hat gezeigt, er kann es irgendwie, hinter Pogacar und Roglic direkt ins Ziel zu fahren, wie du die Kapitänsfrage da stellst, beziehungsweise glaube ich ja gar nicht, dass sie Ineos von Anfang an so klar, also ich glaube schon, dass sie Garen Thomas als Kapitän in Interviews oder wie auch immer darstellen werden, aber es würde doch auch durchaus Sinn ergeben, da mit 2 Köpfen reinzufahren und schauen, dass du beide so lange wie möglich vorne irgendwie hältst. Weil am Ende ist Thomas, so gern ich ihn mag, leider immer mal gut irgendwo wegzucrashen oder so. Und dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn du noch einen
zweiten Mann
in der Hinterhand
hättest. Rich Port ist da genau der richtige Mann. Der ist sicher nicht der Typ, ja. Einfach mal so wegzucrashen.
Okay. Ja, zum einen ist natürlich Richie auch dafür bekannt, hin und wieder mal zu stürzen bei einer Grand Tour. Lukas, das ist absolut recht. Aber die haben jetzt auch gesehen, glaube ich, bei der Rundfahrt jetzt, dass es auch taktische Vorteile hat, wenn man mehrere Kapitäne hat. Also jetzt war es ja einfach so, dass Enric Maas und Michael Angel Lopez vor allem Geraint Thomas gecovert haben, quasi immer bei ihm geblieben sind, oder Richie Porte dann ein paar Freiheiten bekommen hat. Und das ist natürlich ein Vorteil. Den haben sie schon ausgenutzt mit Bernal, als er die Tour gewonnen hat, muss man klar sagen. Der war natürlich nicht im Hauptfokus, sondern da war es auch schon Geraint Thomas. Und ich bin mir sicher, dass sie da mit Porte jetzt noch jemanden haben. Carapaz werden wir sehen. Tour de Suisse werden wir gleich noch drüber sprechen, wie der in Form ist. Also die werden da eine Truppe am Start haben, die auf jeden Fall aufs Podium fahren kann. Ob es gegen die beiden Slowenen reicht, das kann ich dann am Ende auch nicht sagen.
Und dann wird halt auch noch einer dabei sein. Wir haben es gesehen, direkt am Tag nach unserer letzten Aufnahme. Theo kommt wieder ein bisschen in Form. Er ist da ein paar Mal ein paar Löcher zugefahren, plus hinten raus starken Sprint gefahren. Wer dann da gewonnen hat, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Aber er scheint, Jonas, wir hatten es schon mal in WhatsApp geschrieben, du meinst, er macht den G dieses Jahr. Ganz schlechte Vorbereitung, das ganze Jahr nichts zeigen, dann aber vielleicht hoffentlich doch auf den Punkt fit zu werden. Also er sieht aktuell zumindest in der Form aus, dass er mit zur Tour fährt, sagen wir es mal so.
Ja, davon gehe ich auch aus. Grundsätzlich, glaube ich, ist er einfach, er ist nicht in der Form, wie er letztes Jahr den Giro gewonnen hat, sondern da steht er deutlich hinter zurück, aber er kann sicherlich helfen in dem Team, wobei man sagen muss, wenn man sich anschaut, wen die alles mitnehmen können, also wenn man die beiden Teams jetzt mal Tour de Suisse und eben die Dauphiné jetzt nebeneinander legt, da haben die eigentlich zu viele Fahrer. 16 Mann könnten sie da mitnehmen, kann man vielleicht zwei noch streichen, aber das ist schon eine massive Mannschaft, die sie da am Start haben.
Aber um Ineos braucht man sich, glaube ich, gar keine Gedanken machen. In einem Jahr, in dem es keinen so einen Covid-Kalender gab, wie letztes Jahr, wo es sehr viele Verschiebungen gab, da war es das erste Mal, dass man sie wirklich in Problemen gesehen hat. Aber wenn bei Ineos alles nach Plan läuft und die Rennen nach Plan stattfinden, dann kommen eigentlich die Leute, die dann bei der Tour de France dort fahren, auch dort in Topform an, und dann haben die vielleicht das stärkste Team. Muss man gucken, was Jumbo macht, aber auf jeden Fall gehören sie zu den Top 2.
Ja, das Jumbo-Team steht schon fest. Die haben sich ja ziemlich früh festgelegt, wer da alles mitfahren wird. Jonas Vingegaard wird da zum Beispiel noch jetzt dabei sein im Vergleich zu letztem Jahr. Mike Tollnissen, Wout van Aert, also Robert Hesing, dem schon wieder eine ziemlich starke Truppe dabei. Wo ich das Problem sehe bei Ineos, ist, dass sie nicht den Spitzenfahrer haben, den sie sonst immer hatten. Und das ist dann schwieriger für ihre Taktik mit dem Ineos-Train, weil du dann Leute wie Pogacar oder Roglic hast, die stärker sind als der eigene Fahrer. Und was wir auch beim Giro gesehen haben, aus meiner Sicht zumindest, könnt ihr mir gerne widersprechen, aber es hilft nichts, am Berg das Tempo zu machen, wenn man seinen eigenen Kapitän müder macht als den des Gegners und der dann fit ist. Das ist einfach schwierig dann, ja, macht dann wenig Sinn.
Die Movies der Taktik, die sie jetzt gerne fahren.
Die Movies
der Aber Taktik. Halt, wenn wir bei Mensch Movies da sind, muss man diesmal sagen, Mensch Movies da, das war wirklich nämlich überraschend gut, was die bei der Dauphiné gezeigt haben. Michael Angel Lopez, der Kapitän, fährt für Alejandro Valverde den Etappensieg an.
Es hat
funktioniert. Einwandfrei.
Etappe 7. Movistar mit einer taktischen, positiven Auffälligkeit. Also, ich weiß nicht, dass hier kein Lacher kommt. Aber es war einfach so. Man muss es einfach so sagen. Ich war genauso überrascht, wie ihr beide mich gerade anschaut. Aber sie haben es gut durchgezogen. Am Ende hat Valverde dann diesem Bergaufsprint gezeigt, dass er da halt in der Schnellkraft einfach der Beste von denen ist. Von vorne bis hinten. Eine gelungene Etappe aus Movistar. Also daran muss man sich erstmal gewöhnen. Vielleicht war es das jetzt auch wieder für eine Zeit lang, vielleicht war das ein Versehen, aber am Ende kann sich Alejandro Valverde hinstellen und sagen, tactically, we are perfect.
Perfekt muss man immer in Frage stellen, glaube ich. Lukas, du sagst es, für die Gesamtwertung hat es nicht gereicht, aber sie haben auf jeden Fall einen klareren Plan, wer in welcher Etappe der Kapitän ist. Das hat man auch in den Etappen danach gesehen. Da hat Enric Maas dann für Miguel Angel Lopez geführt. Also ich glaube, das sind entscheidende Faktoren hin zu einem Erfolg. Ich habe es letztes Mal schon angesprochen, Movistar-Doku auf Netflix kann man sich anschauen. Auch letztes Jahr war das wieder nicht der Fall, dass sie das immer hatten. Da wurde auch nochmal die Kontroverse mit Aina Rubio und Thomas de Gent beim Giro in der Ausreißergruppe aufgegriffen. Also da ging es auch drunter und drüber. Und es scheint sich in eine Richtung zu entwickeln, das sehr positiv ist. Wir haben hier schon mal drüber gesprochen, glaube ich, dass Alejandro Valverde auch zum ersten Mal gesagt bekommen hat, wie viel man eigentlich essen muss auf einer Etappe. Also das ganze Team scheint sich irgendwie professioneller aufzustellen. Und er ist auf jeden Fall in deutlich besserer Form als die vergangenen Jahre, muss man ganz klar sagen. Letztes Jahr hätte ich ihn nicht gesehen, in so einer Form dann so einen Sprint da zu gewinnen.
Wer auch anscheinend oder sehr gut in Form zu sein scheint, ist Marc Padun. Ich glaube, hoffe, man spricht ihn so aus. Ukrainer gewinnt die 7. und die 8. Etappe bei der Dauphiné. Ich sag's mal so, ich hatte ihn davor noch nicht auf dem Schirm. Ihr?
Ja, ich hatte in unsere Gruppe schon mal geschrieben, der Gag kam da nicht so gut an, deshalb versuche ich ihn nochmal zu wiederholen. Ich dachte, er sei ein mittelmäßiger Franzose bei Âge et Dessert, Marc Pardue ausgesprochen vielleicht, aber ich hatte ihn auch nicht so auf dem Schirm. Er ist ein ordentlicher Fahrer, letztes Jahr einmal Zweiter beim Giro, das hatte ich irgendwie noch im Hinterkopf, aber dass er so fahren kann, kommt für mich doch mehr als überrascht.
Also hat die 7. und 8. Etappe nicht nur gewonnen, sondern der hat die dominiert. Also da ist er gegen Leute gefahren, die im Gesamtklassement da eine Rolle spielen. Er hat da davor schon Zeit verloren, also fürs Gesamtklassement kam er nicht mehr in Frage, aber am Berg war er definitiv wohl der stärkste Fahrer bei dieser Dauphiné und das ist schon mal eine Ansage, wenn man ja so ein bisschen aus dem Nichts kommt und auf einmal da die Top-Favoriten versenkt.
Er hat das versucht, wofür früher Pierre Rolland immer bekannt war, am Schlussanstieg unten im Berg nochmal attackieren und hoffen, dass man durchkommt. Das klappt eigentlich nie, weil das Tempo hinten so schnell wird in so entscheidenden Bergankünften, dass man da als quasi Ausreißer unten im Berg keine Chance mehr hat. Sepp Kuss, der hat es gemerkt, das funktioniert nicht so einfach, der ist mit ihm weggefahren und der hat es aber durchgezogen. Und das ist eine beeindruckende Leistung, da 1:30 auf das Hauptfeld rauszufahren, auch wenn die nicht vielleicht 100% vollgefahren sind, spielt aber keine Rolle. Ja, sondern er hat die Zeit rausgefahren und das ist schon sehr, sehr beeindruckend und hatte, glaube ich, niemand so auf dem Schirm, eher andersrum. Es war eine richtige Überraschung, dass da jemand so wegfahren kann.
Zumal hat er dann nicht nur Vorsprünge rausgeholt, das Tempo da hinten war jetzt auch nicht langsam. Also auf den Etappen hat es teilweise eine Attacke nach der anderen gesetzt. Und zumindest die Zahlen, die ich rausgefunden habe, ich sage es gleich mal dazu, ich konnte jetzt noch nicht hundertprozentig verifizieren, aber die da im Raum stehen sind, auf der 7. Etappe, also die ersten der beiden Etappen siegen, immer in 45 Minuten mit 6,3 Watt pro Kilogramm den Berg hochgefahren, hat da teilweise Bestzeiten an Anstiegen gefahren, auch an den Tagen meistens der schnellste gewesen. Das ist schon sehr, sehr, also in diesen Zeiten, mit diesen Leistungen ist er halt auf einmal einer der besten Kletterer der Welt. Wenn du dir das Feld da anschaust, wer da noch unterwegs war, war es da kein schlechtes Feld. Und das hat wohl auch Leute stutzig gemacht, zumindest. Lukas, du hattest es besser drauf als ich. Gibt es einen anonymen Teamdirektor, der da Zweifel hegt oder was genau waren da die Aussagen?
Genau, es geht bei einer französischen Zeitung, gibt es einen Bericht, bei dem sich wohl zwei anonym aus dem Fahrerfeld, darunter ein Teamboss, anonym geäußert haben und das erstmal in Zweifel stellen. Sie haben keine Beweise, dass irgendwie Bahrain hier was Unerlaubtes macht, aber sie stellen es trotzdem einfach erstmal in Zweifel, weil sie diesen Leistungssprung bei Bahrain, es geht ja nicht nur um Pardun, sondern geht es ja auch um die ganze vergangenen zwei Wochen, die sie da so ein bisschen in Frage stellen. Da hatte Caruso, den man jetzt auch nicht als Favorit beim Giro gewonnen hat, fährt er auf Platz 2. Colbrelli fährt eine unglaubliche Dauphiné, gewinnt dort eine Etappe, wird dreimal Zweiter. Und das stellen sie einfach so ein bisschen in Frage, diese extremen Leistungen, die Bahrain gerade in Gänze bringt. Wie gesagt, es gibt keine Beweise, das sind alles erstmal nur Anschuldigungen. Aber es zeigt zumindest, dass die Leute jetzt Bahrain im Fahrerfeld oder im gesamten Radsport-Tross nicht ganz so rosig gegenüber eingestellt sind. Liegt sicherlich auch am Teammanager, der im Zuge der Operation Adalas, über die wir ja auch hier schon im Podcast gesprochen haben, auch mal Erwähnung gefunden hat. Der soll da Kontakte zu Marc Schmidt gehabt haben, zu dem Dopingarzt aus Erfurt. Ist alles nicht bestätigt, sondern wurde dort nur von einem Ermittler gesagt. Also ist alles unter Vorsicht zu genießen. Aber solche Sachen tragen natürlich nicht dazu bei, dass insgesamt Bahrain, glaube ich, eine sehr beliebte Stellung im Feld hat.
Ja, ohne das auch relativieren zu wollen, gerade so Kontakte zu Ärzten, das ist natürlich im Radsportzirkus oder generell im Profisportzirkus gibt es keine 1000 Ärzte, die Teams beraten, die da im Radsport tätig sind. Deshalb kann sowas auch zufällig sein, kann aber auch das genaue Gegenteil sein. Also da können wir, glaube ich, einfach nicht mehr sagen dazu. Zu Marc Pardue, wie man ihn auch aussprechen will, noch gesagt, der ist natürlich auch erst 24 Jahre alt. Das heißt, wir wissen, da kann es natürlich auch zu gewaltigen Leistungssprüngen kommen. Vollkommen klar. Er hat letztes Jahr schon einige ordentliche Ergebnisse gefahren in sehr jungen Jahren. Also ganz aus dem Nichts kommt er jetzt nicht. Genauso wie Sonny Colbrelli und Damiano Caruso. Es ist nur jetzt innerhalb von sehr wenigen Tagen hat Sonny Colbrelli nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Lukas, du hast es gesagt, dreimal Zweiter, ein Etappensieg, und hätte Bahrain ein bisschen cleverer das Ganze taktisch angestellt, dann hätte er vielleicht 4 Etappen gewinnen können. Zweimal haben sie die Ausreißergruppe fahren gelassen, einmal ist er knapp geschlagen worden. Und das sorgt dann natürlich immer ein bisschen auch für Augenbrauen hochziehen. Wären jetzt 6 Etappensiege für Quickstep zum Beispiel im Raum gestanden, bei der Dauphiné, da hätten wir, glaube ich, nicht die Augenbrauen hochgezogen, sondern gedacht, okay, die sind wieder gut drauf.
Genau, also das ist immer der Punkt. Es ist, wie gesagt, von uns sowieso nur ganz schwer zu beurteilen. Und wie gesagt, auch die anonymen Aussagen kommen ja ohne Beweise. Das sind ja erstmal nur dahingestellte Anschuldigungen. Aber es zeigt zumindest, dass es Unruhe im Fahrerfeld um Bahrain gibt.
Absolut.
Dann noch ein anderes Thema von der Dauphiné, beziehungsweise ist ja so ein bisschen das Dauerthema, dass Chris Froome aktuell nicht in absoluter Wettbewerbsform ist, hatten wir hin und wieder mal. Was ich jetzt aber spannend fand, dass es ja schon auch eine Ansage gab von Israel Startup Nation vor der Dauphiné, dass es hieß, dass man sich schon, wenn der Dauphiné jetzt nochmal ein bisschen was zumindest erwartet oder sieht, dass da Verbesserungen kommen, weil es auch nicht selbstverständlich sei. So war, glaube ich, die Aussage, dass Froome auf jeden Fall zur Tour mitfährt. Frage 1, habt ihr Sprünge von Froome gesehen? Frage 2, kann sich Israel leisten, den bestbezahlten Radprofi der Welt einfach nicht mit zur Tour zu nehmen?
Christopher Froome hat selbst gesagt, er glaubt nicht, dass er die Tour gewinnt dieses Jahr.
War ich froh, dass er das nochmal dazu gesagt hat. Ich habe gerade meine Wette doch noch zurückgezogen, aber mal ernsthaft. Also ich werde jetzt nicht drauf rumreiten und jetzt auf niemanden, der mit Verletzungen zu kämpfen hat und so weiter. Aber am Ende muss sich Israel da schon die Frage stellen, nimmt man den dann überhaupt mit, beziehungsweise bestbezahlter, medienwirksam wird es auf jeden Fall sein. Von den Leistungsgründen wird er dann auch nicht über eine Helferrolle oder wie auch immer hinauskommen. Ist die Frage, ob sich Israel dann wirklich den Schritt geht und sagt, sie nehmen ihn gar nicht mit, was ich dann doch auch wieder krass finde.
Weiß ich nicht, ob sie ihn tatsächlich nicht nominieren können. Das Problem, das ich sehe, ist, Michael Woods ist wieder sehr, sehr gut drauf. Heute, wir nehmen montags auf, Michael Woods, sehr gute Tour de Suisse-Etappe gefahren, generell ein super Jahr gehabt, letztes Jahr schon sehr gut gefahren. Und für ihn brauchen sie eigentlich einen Helfer, aber ich glaube nicht, dass Chris Froome dieser Helfer sein kann, weil er so weit hinten ist. Also ob er jetzt da kleine Schritte nach vorne macht, wie auch immer, das kann man bei dem Rückstand, den er hat, gar nicht sagen. Also der ist bei Bergetappen so weit dahinter, der ist bei der einen Bergetappe 6 Minuten hinter Nils Politz angekommen. Da muss ich sagen, ja gut, also entweder hat er sich ausgeruht, aber man fragt sich, für was er sich eigentlich ausruht. Denn wenn er am nächsten Tag wieder 20 Minuten hinten dran ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Und ich finde, Thomas, du sagst drauf rumhacken, aber wenn man so viel Geld verdient, stellt man sich natürlich auch ins Schaufenster und dann wird Leistung auch bewertet. Das ist kein Neoprofi, der dann machen kann, was er denkt, und man hofft, dass er sich bald entwickelt, sondern das muss eigentlich dieses Jahr geschehen, dass da noch was passiert mit ihm.
Geraint Thomas hat ihn da auch nochmal ein bisschen in Schutz genommen. Ehemaliger Teamkollege Landsmann hat natürlich schon nochmal betont, wie krass diese Verletzung auch war. Das ist alles sicherlich richtig, aber was bleibt Israel anders übrig, als dann auch mal was zu fordern, wenn so viel Geld im Spiel ist.
Die Verletzung war sicherlich krass, muss man einfach sagen, absolut. Aber am Ende wird er für seine sportliche Leistung bezahlt. Und ich bin mir sicher, dass langsam bei Israel Startup Nation, dass sie merken, ja, das war nicht der cleverste Move von uns. Es hätte sicherlich auch gut ausgehen können, aber da ist einfach sehr, sehr viel Geld versenkt worden. Aktuell, zumindest aktuell, ja.
Das ist ja genau das. Also man kann jetzt Froome jetzt nicht direkt Vorwürfe machen, dass er halt nach einer Verletzung nicht mehr so zurückkommt, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Dann klappt das vielleicht einfach nicht mehr, sondern das, worüber ich mich ja im letzten Jahr immer wieder lustig gemacht habe, ist, wie viel Geld Israel Startup da einfach für so ein Risiko in die Hand nimmt, wo man letztes Jahr auch schon gesehen hat, dass es noch nicht so ganz klappt. Am Ende war es viel Geld auf eine Karte, die sich nicht auszuzahlen scheint. Aber so ist es dann am Ende. Und gut, was soll er auch anders sagen, wenn er darauf angesprochen wird? Natürlich nimmt er dann einen Ex-Kollegen und die kennen sich ja sicherlich auch natürlich in Schutz. Aber das sind auch immer so Fragen, wo ich mir denke, ja, da stellen Journalisten dann, halten ihm das Mikrofon hin und stellen dann eine Frage zu Chris Froome. Also was erwartet man, dass G jetzt sagen wird, ja stimmt, der ist ja schon ganz schön kacke geworden eigentlich. Ja, wird er auch nicht sagen. Also das sind immer so die Fragen, wo man eigentlich vorab schon weiß, was da jetzt für eine Antwort kommen wird von so einem Teamkollegen. Alles andere wäre dann auch doch sehr verwunderlich.
Über einen Namen würde ich noch ganz gern sprechen, wenn wir noch bei der Dauphiné sind. Platz 1 im GC, Richie Porte, Platz 3 Geraint Thomas und dazwischen ein Mann, den ich jetzt sicherlich auch nicht so stark vorne erwartet hätte, wenn ich mir das Fahrerfeld sonst so anschaue. Lutsenko ist auf Platz 2 für Team Astana. Er hat letztes Jahr eine Tour-Etappe gewonnen. Ja, er ist ein guter Fahrer, aber dass er da bei so einer Rundfahrt dann auch im GC weit vorne landen kann, fand ich jetzt erstmal stark zu sehen.
Er hat ein gutes Zeitfahren gezeigt.
Speaking of weird teams, Astana. Nee, Spaß beiseite, gibt es auch keine Gerüchte über ihn. Wir wissen, dass er ein richtig, richtig guter Fahrer ist. Er hat auch schon bei der UAE-Tour zum Beispiel an diesem langen Anstieg, den es dort gibt, ist er auch schon mal Zweiter geworden. Also der hat manchmal Tage, wo er überraschenderweise über die ganz hohen Berge mitfahren kann und da mitziehen kann. Er ist ein bisschen, er ist nicht ganz, nicht konstant, aber wir wissen, dass er für so, auf jeden Fall für Etappensiege bei Grand Tours auf jeden Fall immer in Frage kommt, wenn er in der Ausreißergruppe ist, einfach weil er ein sehr, sehr starker Fahrer ist. Ist ein bisschen bergfester als Greg van Avermaet zum Beispiel, so als Vergleich, glaube ich. Dafür ein bisschen Sprintschwäche, aber ist ein super Fahrer. Und jetzt konnte er es mal über eine Woche zumindest ziehen, seine Form. Und ja, da kann sich Astana freuen, bei der Tour dahin zu kommen, weil die, wenn ich so den Vorabkader von denen schon gesehen habe, Tour wirft ja die Schatten voraus. Die haben auf jeden Fall eine Mannschaft dabei, die einige Etappensiege holen kann, wenn sie das wollen.
Und es hat, muss man bei der Dauphiné auch einfach sagen, jetzt an den beiden Bergetappen jetzt nicht die ganz riesen Zeitabstände einfach gegeben, dass das Zeitfahren doch für den Gesamtausgang sehr maßgeblich war. So muss man es einfach sagen. Wo Richie Porte ein gutes Zeitfahren gezeigt hat und Lutsenko eben gewonnen hat, das war dann der Grundstein auch für die gute Platzierung. Wenn man sich die letzte Etappe anschaut, da kamen eigentlich alle Favoriten dann doch in einer Gruppe an. Also da gab es jetzt auch noch nicht die ganz großen Abstände einfach.
Unverständlicherweise aus meiner Sicht hat man Geraint Thomas, wir haben vorher schon über seinen Sturz gelacht, hat man nicht versucht, ihn abzuhängen. Also Bora zum Beispiel, da kann man über die Taktik sicherlich diskutieren. Die hatten Patrick Konrad noch vorne, der ist dann Zweiter oder Dritter geworden bei der Etappe. Den hätte man zum Beispiel zurückbeordern können und für Wilco Keldermann fahren. Da wäre Geraint Thomas vielleicht nicht so leicht zurückgekommen. Und Wilco Keldermann hätte es aufs Podium schaffen können. Das habe ich nicht so ganz verstanden, die Taktik von Bora an der Stelle. Kann man sagen, gut, ist nur die Dauphiné, aber für Wilco Keldermann dritter Platz bei der Dauphiné, würde ich jetzt sagen, auch ein sehr gutes Ergebnis, vierter Platz auch gut, aber das wäre nochmal eine andere Position gewesen.
Muss man insgesamt sagen, eigentlich der Sturz von Geraint Thomas hat eigentlich nahezu keine Auswirkungen auf das Rennen, was schon auch verwunderlich ist. Also dass da Astana nicht dann doch nochmal das Heft in die Hand genommen hat und das Tempo da mal ein bisschen verschärft hat oder irgendwie versucht, da Nutzen draus zu ziehen. Im Endeffekt war G dann relativ bald wieder zurück und konnte dann eben das Tempo anfahren für Richie Porte und alles. Aber sei es drum, ist dann am Ende doch auch nur die Dauphiné.
Ja, ich glaube, Astana muss man dazu sagen, also die hatten einfach mit Lutsenko und Izagirre, die haben super, sind eine super Dauphiné gefahren, aber Lutsenko ist nach, das war eine unglaublich harte Etappe, dieser letzte Tag. Und ich glaube, der war einfach am Ende. Also von ihm konnte man da nicht erwarten, glaube ich, noch viel zu machen. Sie haben noch ein bisschen was versucht, aber da ist es einfach doch nochmal ein Unterschied. Da kann er dann, obwohl er so ein Klassiker-Typ ist, glaube ich, dann nicht attackieren oder nochmal was machen, eher in Voraussicht darauf, dass er weiß, wenn er dann eingeholt wird, dann war es das für ihn.
Gut, dann wollen wir noch gar nicht zu weit auf die Tour schon vorausblicken. Da kommen uns ja Vorschaufolgen ja die nächsten beiden Wochen. Da werden wir dann auch nochmal sich drüber sprechen müssen, wie zum Beispiel Wilco Keldermann als voraussichtlicher Kapitän für Bora drauf ist, der zumindest ja auch ein gutes Zeitfahren gezeigt hat. Und dann waren noch zwei andere Rundfahrten, beziehungsweise eine, die es aber dieses Jahr zum ersten Mal in einer Frauenausgabe auch gab. Zwar, ich muss sagen, leider nur mit zwei Etappen, aber immerhin die Tour de Suisse. Wir hatten es angesprochen in unserer Folge mit Marlen Reusser, dass es da eine Initiative gab, dass es diese Rundfahrt auch für Frauen geben soll. Und diese hat sie eben stattgefunden am vergangenen Wochenende. Es hat klassisch, wie es häufig wohl irgendwie in der Schweiz tut, warum auch immer, geregnet. Aber waren auch zwei spannende Etappen.
Ja, und wir haben es natürlich verfolgt. War klar jetzt noch nicht dieses riesenbesetzte Feld. So eine Rundfahrt muss dann natürlich auch erstmal wachsen. Aber mit Lizzie Deinen eine sehr, sehr bekannte Siegerin, war vor allem taktisch geprägt. Die hat sich den Sieg dann geholt, indem sie Bonussekunden sich ersprintet hat auf der zweiten Etappe. Also da ging es sehr, sehr taktisch zu. War eigentlich sehr spannend zu sehen auf so einem Rundkurs. Und wir haben einfach mal bei Marlen Reusser nachgefragt, wie sie für sie denn diese erste Tour de Suisse abgelaufen ist. War ja auch ganz erfolgreich für ihr Team.
Hallo zusammen. Schön, dass ihr mich gefragt habt für ein Statement. Ich sage nämlich gerne was. Ich bin total begeistert von dieser Tour de Suisse. Ich hatte nicht mal so eine riesen Vorfreude, weil ja lange einfach gar nicht klar war, ob das wirklich stattfindet, beziehungsweise eigentlich hat es lange geheißen, wahrscheinlich wird es nicht stattfinden. Und dann, um sich selbst zu schützen, glaubt man auch nicht fest daran. umso schöner, dass sie es dann in dieser Form zustande gebracht haben. Es hat schon so einen unglaublichen Spaß gebracht. Und wenn ich denke, dass das noch unter der Bedingung Corona so war, dann freue ich mich wahnsinnig zu sehen, wie das in Zukunft sein wird, wenn dann nicht noch die Schutzmaßnahmen gelten, wirklich viele Leute kommen können, die Tour länger sein wird und dann für mich vielleicht auch ein Zeitfahren enthalten wird. Also ganz großes Spektakel, so eine coole Sache, und ich denke, das bringt auch ganz viel dem Radsport und dem Frauenradsport in der Schweiz, auch vielleicht im Ausland. Macht's gut und einen lieben Gruß. Ciao zusammen.
Ja, Marlen Reusser wird am Ende dann auch Dritte bei der Rundfahrt. Du hast es angesprochen, die taktischen Spielchen mit den Bonussekunden. Die Abstände waren ja dann doch, naja, sehr, sehr knapp insgesamt, wenn man sich sieht, zwischen Platz 1 und 2 nur eine Sekunde. Aber ja, ist dann auch die Frage, wenn man so eine, ich finde es fast ein bisschen schade, wie gesagt, wenn du so eine Rundfahrt machst in der Schweiz, wenn die nur 2 Tage ist, warum du dann so, ja, die erste war ein bisschen hügelig, aber die zweite war eigentlich auch eine komplette flache Etappe. Also da kann man doch gerne die Rundfahrt noch ein bisschen ausbauen, vielleicht noch eine dritte oder vierte Etappe zumindest mitnehmen, wie auch immer, oder vielleicht noch eine Bergetappe reinnehmen. Da hätte durchaus noch ein bisschen mehr passieren können, aber sonst aus Schweizer Sicht Platz 2 bis 4 bestimmt für die Fahrerinnen da das Ding einmal zu Hause in der Heimatrundfahrt eben auch was zu zeigen.
Dann kommen wir zu den Männern. Hat dann am Sonntag begonnen mit einem Zeitfahren und Tom Dumoulin ist wieder zurück. Hat beim Zeitfahren ist er auf Platz 16, glaube ich, gefahren oder Platz 15. Klar, war jetzt noch nicht die Riesenleistung, aber es hat ihm zumindest da Spaß gemacht, so hat er es danach im Interview gesagt, wieder auf dem Rad zu sitzen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Sicherlich mit Ausblick auf Olympia auch wieder dieses Comeback vielleicht gegeben. Da wird er sich vielleicht noch ein bisschen drauf hoffen, dass er da ins holländische Team fürs Straßenrennen und auch fürs Zeitfahren kommen kann.
Ja, doch, für sein erstes Rennen gar keine schlechte Position. Bisschen Rückstand hat er da, hat nicht für ganz vorne irgendwie gereicht, aber ich glaube, das hätte jetzt wahrscheinlich auch keiner erwartet, wenn du dich da nicht in einem langen Aufbau oder wie auch immer befindest. Ansonsten aus deutscher Sicht recht erfreulich, Jonas Rutsch und Yannick Steimle, Platz 6 und 7, die haben ein sehr starkes Zeitfahren da gezeigt, vor zum Beispiel Leuten wie Søren Krogh Andersen oder Ron Dennis, der nur Zehnter wurde. Vielleicht die größte Überraschung an der Stelle. Und Yannick Steimle kommt es auch nach seiner Verletzung ganz gut wieder zurück und hat da auch zumindest schon mal ganz gut was gezeigt.
Strawarzen.
Ja, kurz und knackig, 12 Minuten war die Siegerzeit. Yannick Steimle war 20 Sekunden dahinter. 53 km/h im Schnitt. Stabile Watt von 433, die konstant durchgetreten war, ja auch ein komplett flaches Zeitfahren. Das heißt, da kann man schön mal 10, 12 Minuten Bestzeiten vielleicht auch aufstellen. Von vorne an einfach nur Kopf runter. Das entspricht mit 433 Watt. Ist er da auf Platz 7 gefahren. Natürlich, wie gesagt, nach der Verletzung echt erfreulich, dass er da so gut zurückkommt und starkes Ergebnis aus seiner Sicht.
Ja, De Koenig, drei Fahrer unter den Top 7 wieder, also die. Wenn es zum Zeitfahren geht, dann ist egal, wen sie hinschicken. Da können sie auf jeden Fall immer welche unter die ersten 10 stellen. Für beide sicherlich erfreulich. Yannick Steimle kommt zurück nach einer langen, langen Verletzung, wo er gestürzt war im Frühjahr. Jetzt ist er wieder da. Und Jonas Rutsch auch super, dass er sich da nochmal zeigen kann für Education Nippo. Ist die Frage, bin ich mir gar nicht sicher, ob er für das Touraufgebot nominiert ist. Wir wollen natürlich eigentlich über die Tour des Biss sprechen, aber ihr merkt schon, ich bin schon ganz, ganz nervös, was die Tour de France betrifft, und mache mir meine Gedanken, wer da kommen kann. Stefan Küng gewinnt am Ende, der aus meiner Sicht immer besser wird im Zeitfahren. Er war immer schon ein starker Zeitfahrer, aber kommt langsam in dieses Level rein, um da mit den ganz Großen auch mitkämpfen zu können. Rowan Dennis ist sicher eine Überraschung. Thomas, gebe ich dir absolut recht. Weiß ich nicht, was da los ist. Der sah schon besser aus dieses Jahr, das muss ich ganz klar sagen.
Küng fällt, glaube ich, auch einfach durch Style auf Platz 1. Also ich bin großer Fan von seinem Radoutfit mit der Europameisterlackierung. Ich weiß nicht, wer das nicht kennt, schaut es euch mal an. Gibt da diverse Bilder auf seinem Instagram-Kanal. Ich finde das von vorne bis hinten sehr stimmig. Ich weiß nicht, ob wir dazu diskutieren wollen, ob ihr überhaupt eine Meinung dazu habt, ob ihr überhaupt wisst, wie er aussieht. Ich bin auf jeden Fall Fan.
Wenn Thomas das sagt, dann wollen wir da der Style-Polizei höchstpersönlich natürlich nicht widersprechen.
Ja, ansonsten einer den aus deiner Sicht, Lukas wahrscheinlich, als Julien Alaphilippe-Fan Nummer 1, auch gar kein schlechtes Zeitfahren, auf Platz 5 gefahren. Jetzt, da kommen wir dann wahrscheinlich zur zweiten Etappe. Auch heute hat es nicht für den Sieg gereicht, über den Sieger sprechen wir gleich. Aber er hat doch nicht das GC übernommen. Siehst du, ich höre direkt schon wieder auf zu reden. Stefan Küng führt tatsächlich immer noch mit einer Sekunde Vorsprung. Das war es dann schon wieder.
Vor Julien Alaphilippe allerdings. Er ist auf Platz 2.
Julien Alaphilippe auf Platz 2. Schachmann auf 3, der heute Zweiter geworden ist bei der Etappe. Nur noch geschlagen, am Ende auch irgendwie stark geschlagen von einem Mann, der 2 Monate weg war, bisschen Mountainbike-Urlaub gemacht hat. Man kennt das, man will auch mal ein bisschen Abwechslung. Macht sein erstes wirkliches Rennen und gewinnt direkt.
Darf ich dich ganz kurz korrigieren?
Immer.
Nicht geschlagen, versenkt.
Beschreib doch mal den Schlusssprint.
Also erstmal muss man sagen, es war eine dieser Etappen, die wir auch viel bei der Tour de France sehen werden. Sehr hügelig hinten raus, also richtiges Klassikerprofil, natürlich auch was Maximilian Schachmann liegt, was aber natürlich auch Mathieu van der Poel liegt, was sicherlich auch Julien Alaphilippe normalerweise liegt. Aber zumindest hatten sich Schachmann und Mathieu van der Poel ein bisschen vorne abgesetzt. Von hinten kam dann noch Wout Poels rangefahren, der hat sich die beiden fast noch geschnappt und in dem Moment, wo er ranfährt, das war dann schon auf der Zielgeraden, setzt Mathieu van der Poel seinen Sprint an. Und Jonas, du hast es vorhin so schön gesagt, das Gesicht von Wout Poels hat schon Bände gesprochen in diesem Moment.
Es war einfach schon eine sehr harte Etappe, muss man sagen. Und dann kommt noch dazu eben, wenn Van der Poel antritt, also für Bergfahrer ist es quasi unmöglich, da mitzukommen. Und Wout Poels hat sich da richtig zurückgekämpft auf ein Flachstück, Schachmann und Van der Poel vorne. Und dann siehst du, wie er sich zurückkämpft. Und genau in diesem Moment, als hätte er es abgewartet, ich glaube, Van der Poel hat wieder sich nicht umgeblickt, war ihm sowieso egal, ob da Schachmann und Wout Poels dran sind. Kann ihm auch egal sein, drückt drauf und dann, du siehst auch bei Schachmann, der versucht dann kurz noch mitzugehen, aber weiß auch, nee, das wird halt nichts, weil der so einen Kick hat.
Es waren 10 Längen, wie viele Längen waren es? Also es ist 100 Meter?
Ja, so viel dann nicht, aber es ist einfach, er drückt drauf und du merkst halt, dass er so viel mehr Maximalwatt treten kann als Schachmann und Poels, die natürlich auch ganz andere Rennen gewinnen wollen als er, aber ist immer wieder beeindruckend zu sehen, er kommt dann zurück und gewinnt einfach sein erstes Rennen seit, weiß der Henker, wie lange er jetzt Mountainbike gefahren ist, da irgendwas rumgemacht hat und jetzt ist er wieder da und macht jetzt halt sein Ding.
Beim Mountainbiken hat er auch gewonnen, das ist ja das Schlimme.
Ja, eben.
Es hat auf jeden Fall gereicht, dass für Maximilian Schachmann schon eine neue Zeit genommen wurde. Also sie kamen nicht mit derselben Zeit offiziell ins Ziel. Da war schon, ist zwar nur eine Sekunde Rückstand, aber das zeigt, dass der Sprint jetzt nicht allzu knapp war. Jonas, mir geht's ähnlich wie dir. Bei allem, was man momentan sieht, denkt man schon auf die Tour voraus. Ich glaube, so eine Etappe wie heute bei der Tour de Suisse gibt's in der ersten Tourwoche bis zur 5. Etappe, glaube ich, ähnliches Profil. Fragestellung, wie sehr legt es Mathieu van der Poel darauf an, sich ins gelbe Trikot zu fahren?
Ja, zu 100%. Also, das
ist das einzige Ziel wahrscheinlich, oder? Etappensiege und direkt gelbe Trikot.
Grünes Trikot kann ich mir auch vorstellen, dass er das holen will. Muss man sehen. Aber Etappensiege und das gelbe Trikot am Anfang. Ja, das werden alle im Blick haben. Alle, die Klassikerprofile sind, Alaphilippe, die ganze Truppe, ja, die da die Klassiker im Frühjahr bestreitet, die werden versuchen, die ersten 2 Etappen gewinnen zu können. Das sind relativ 2-mal steile Rampen ins Finish. 2. Etappe dann Mürde-Bretagne. Also da muss man schon was mitbringen. Für Sprinter wird es wahrscheinlich zu schwer. Und es gibt nicht so oft, dass Klassikerfahrer dann im gelben Trikot am Anfang sein können.
Darüber werden wir dann nächste Woche weiter sprechen, wenn wir dann auch eben das Profil der Tour vorstellen. Ich muss mir noch ein bisschen reinlesen. Ich glaube, ich habe nur geschaut, am 5. Tag ist, glaube ich, das erste Mal, wo es das GC, 5. oder 6. Etappe, glaube ich, wo das GC wahrscheinlich mal eine wirkliche Ordnung bekommen wird. Davor wird es eben für die ganzen Klassikerfahrer um Etappensiege und dadurch auch das gelbe Trikot geben. Ansonsten Schachmann hat wieder gezeigt, ja, wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche ja auch schon drüber gesprochen, dass er einfach in absoluter Topform ist, dass er auch mithalten kann, dass er auch in guter Form zur Tour fährt. An der Sprintschnelligkeit fehlt es ihm da halt noch gegen den Van der Poel, am Ende trotzdem wieder ein 2. Platz. Ich bin da eben dann auch gespannt, ob Schachmann, mit welchen Ambitionen Schachmann zur Tour fährt eben. Das wird, glaube ich, aus Border oder aus deutscher Sicht mit am spannendsten zu sehen sein. Geht er auf Etappensiege, holt er sich Form für Olympia? Was wird da drin sein?
Ja, erstmal wird er Wilco unterstützen.
Ja, Wilco Keldermann, Lukas, du hast vollkommen recht. Und er wird natürlich auch versuchen, am ersten 2 Tagen das gelbe Trikot zu holen. Also er ist jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht gefahren bei den Frühjahrsklassikern.
Nee, eben nicht, aber ist natürlich die Frage, Schachmann, wir haben ja schon auch häufiger darüber gesprochen, am Siegen scheitert es dann halt. Also Schachmann ist ein absoluter Top-3-Fahrer, aber wenn du dann halt in den Sprints gegen einen Wout, gegen den Van der Poel, gegen den Alaphilippe steckst, dann wird es halt schwierig, da noch Etappensiege zu holen. Das ist ja das Problem.
Zwei News gab es noch, eine nicht so schöne für Egan Bernal. Er wurde jetzt direkt nach seinem Giro positiv auf Corona getestet. Muss man erstmal abwarten.
Das war der Kuss mit seiner Freundin.
Ja, immer nicht der mit seinem Vater. Ich weiß nicht, also vielleicht, das muss man vielleicht nochmal kurz erklären, bevor wir hier, das war ja mein persönliches Highlight vom, ich glaube, Radsportnews.de Live-Ticker war es. Nach der letzten Giro-Etappe war die Meldung war dann nur, Bernal umarmt seinen Vater und küsst seine Freundin. Besser als andersrum. Jedenfalls feurig kolumbianisch. Ha, Live-Ticker-Schreiber müsste man sein.
Naja, auf jeden Fall ist er positiv getestet worden, ist sicherlich nicht die beste Prognose im Hinblick auf Olympia. Muss man natürlich abwarten. Vielleicht die Hoffnung ist sicherlich da, dass es vielleicht nur ein falsch positiver Test war. Auf jeden Fall er erstmal in Quarantäne. Und dann gibt es aber auch noch positive News in Sachen Frauenradsport. Der Kalender ist raus für das Jahr 2022 und siehe da, der Giro ist erstens wieder Teil der World Tour. Und auch die Tour de France ist fest mit drin im Kalender, wird nach der Männer-Tour de France dann direkt starten. Eine 8-Tage-Rundfahrt für die Frauen zum ersten Mal statt La Course, dem Eintagesrennen, das wir bisher immer am ersten Tag der Tour de France der Männer und gleichzeitig haben halt eben die Frauen dann immer dieses Eintagesrennen ausgetragen. Das fällt raus und dafür gibt es aber eben dann eine zusätzliche 8-Tage-Rundfahrt und der Giro auch wieder Teil der World Tour. Sicherlich ein gutes Zeichen.
Absolut. Und das ist das, was man sagen muss, dieses Jahr ein bisschen der fehlt im Frauenradsport. Wir hatten irgendwie ein aufregendes Frühjahr bei den Frauenrennen. Irgendwie mittlerweile habe ich gerade das Gefühl, dass es zwischenzeitlich, oder man merkt einfach noch, gerade jetzt, wenn man sieht, dass bei den Männern einfach die ganze Zeit Schlag auf Schlag geht, dass es bei den Frauen noch an der Mehrzahl der hochkarätigen und längeren Rennen fehlt. Das ist ein absolut gutes Zeichen. Gerade die 8-Wochen-Rundfahrt in Frankreich. Da wird es sicherlich einige geben, die da das. Habe ich 8 Wochen gesagt? Entschuldigung. Das wäre stark.
8 Wochen lang. Leck mich
am Arsch. Da kannst du wirklich mal durch ganz Frankreich dann fahren in 8 Wochen wahrscheinlich. Einmal außenrum oder so. Entschuldigung. Wird es auf jeden Fall viele Fahrerinnen geben, die da sich sehr darauf fokussieren werden. Und beim Giro, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Lukas, hast du jetzt mehr Infos bekommen, warum der World Tour Status direkt wieder zurückgegeben wurde? Weil das war ja die Diskussion letztes Jahr wegen mangelnder TV-Coverage, also wegen fehlender TV-Übertragung. Na gut, vom Giro, Männer oder Frauen kennen wir das, dass da mal Fernsehbilder nicht ganz so zuverlässig sind. Aber wurde da jetzt konkret so viel verändert oder war das einfach nur, hier, der Warnschuss ist durch, jetzt habt ihr den World Tour Status wieder?
Im Endeffekt glaube ich, es war einfach ein Warnschuss, wie du es gesagt hast. Also anders ist für mich das jetzt auch nicht erklärlich, dass es so vor einem Jahr weg ist und dann wieder da. Aber man hat natürlich auch gemerkt, okay, das macht absolut Sinn, dass hier wieder eine Einwochenrundfahrt oder die bekannteste Einwochenrundfahrt der Frauen, die bekannteste Rundfahrt überhaupt bei den Frauen, wieder da zurück in der World Tour ist. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen.
Ich habe mir die Frage gestellt, ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt für die Tour de France der Frauen oder ein schlechter? Jetzt kann man sagen, aus meiner Sicht passt es zeitlich sehr gut, weil da sonst wenig Rennen sind nach der Tour de France erstmal. Aber wir kennen es auch von uns und wir sind ja auch Teil der medienschaffenden Crew. Nach der Tour de France ist man doch ein bisschen müde als jemand, der Radsport begleitet. Deshalb habe ich mich gefragt, ist es eigentlich gut oder schlecht?
Das ist eine gute Frage. Allgemein gesprochen, ich dachte, du meinst jetzt aufs Jahr nächstes Jahr konkret bezogen, weil da ist es ein besserer Start als noch in einem Olympiajahr und so weiter. Nächstes Jahr der Sommer, vielleicht hast du da ein bisschen leeren Raum, den du dann damit gut füllen kannst. Auf der anderen Seite stimmt natürlich, da wäre es natürlich mal interessant, wie viele, also gibt es reine Frauen- und reine Männer-Radsport-Fans? Also ist die Frage natürlich, schauen sich alle Frauen-Radsport-Fans auch die Tour de France der Männer an? Wahrscheinlich schon. Insofern ist das natürlich schon ein Punkt, wenn du sagst, du kommst gerade von 3 Wochen und Radsport jeden Tag. Auf der anderen Seite kannst du es halt natürlich auch als gute Werbefläche nutzen während der Tour schon. Eben, wenn du das regelmäßig erwähnst zum Beispiel, kannst du darauf vielleicht teasen, kannst du es ansprechen, kriegen es die Leute überhaupt erst mit? Weil am Ende muss man sagen, ist die Tour de France in allen Bereichen im Radsport einfach das Zugpferd schlechthin. Und wenn du das als Rahmen und als Bühne und Vorschau nutzen kannst, auch vielleicht auch einen Vorteil.
Ja, aber ich muss sagen, bei den Klassikern zum Beispiel gefällt es mir ganz gut, dass das auch am gleichen Tag ist. Ich muss sagen, da bekommt man das ganz gut hin. Das ist die Frage, ob man das nicht auch bei der Tour de France machen könnte. Kann ich alles organisatorisch und so weiter, kann ich nicht beurteilen, wie das so aussieht. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich hätte überlegen können, aber geht natürlich auch um den Terminplan, der da passen muss bei den Frauen, um viele organisatorische Sachen. Ich freue mich auf jeden Fall, ich hätte mir gewünscht, dass es schon dieses Jahr soweit gewesen wäre, aber spätestens nächstes Jahr und hoffentlich ja im Herbst Paris-Roubaix noch der Frauen, bei dem wir uns jetzt schon zweimal vertrösten mussten auf das erste Rennen der Frauen. Und ich freue mich einfach, dass der Kalender da immer mehr Form annimmt und die Rennveranstalter auch merken, ja, müssen wir auch machen, schauen sich sowieso viele Leute an, und es ist natürlich auch ein Gerechtigkeitsargument, dass man da sagt, nee, das wird es jetzt auch geben.
Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich versuche gerade herauszufinden, ob die dann auch von der ASO organisiert ist, diese Tour de France der Frauen. Das könnte vielleicht da ein Punkt sein, weil La Course wurde ja immer von der ASO auch mit.
Ich würde jetzt mal vermuten, ja. Wissen tue ich es nicht.
Ich gehe auch davon aus.
Ja. In der Zwischenzeit kann man schon mal sagen, weil du gerade Paris-Roubaix schon angesprochen hast, einen kleinen Gag, den ich auf Twitter die Woche gelesen habe. Mensch, bei Ryan Victorious dieses Jahr, wie die rasieren. Und jetzt stell dir erstmal vor, Heinrich Hausler fährt Paris-Roubaix im Herbst.
Heinrich ist bereit. Vielleicht holt er sich nochmal den Sieg beim Klassiker der Klassiker. Mal sehen.
Sehr stark. Okay, Lukas, das haben wir dir Überbrückungszeit gegeben. Hast du es rausgefunden?
Wir haben dir lockere 10 Sekunden Zeit gegeben.
Es ist tatsächlich von der ASO. Es ist von der ASO. Christian Prudhomme, der Chef der ASO, der Vorsitzende, hat das auch nochmal betont. Sie wollen das jetzt auf jeden Fall machen. Auch wenn es bislang noch Minusgeschäft ist, Frauenrennen zu organisieren. Das hat er natürlich nochmal dazu gesagt.
Das ist so ein Quatschargument. Also wenn man sich, er ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, ich weiß, dass der ist kein Mann, der irgendjemandem Geld schenkt, aber er ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und welches Wirtschaftsunternehmen kennt nicht sowas wie das Wort Investition? Also wenn man eine Firma hat und man will größer werden, dann muss man sich auch eine Maschine kaufen. Und als Firma ASO, ja, da muss er jetzt halt mal Geld investieren und am Ende wird er damit mehr Geld verdienen. Das ist doch relativ klar. Oder ein Risiko.
Aber ganz kurz. Prudhomme ist doch nicht Chef der ASO. Prudhomme ist der Chef der Tour de France.
Der ist aber Vorsitzender der ASO.
Okay. Sicher? Dann bin ich schon still.
Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Also man kann jetzt sagen, das ist ein Minusgeschäft, aber er ist ein Firmenchef und da muss er halt mal ins Risiko gehen, um da was Gewinn rauszuholen. Also ich finde das irgendwie eine merkwürdige Argumentation, die da immer treffen. Also ob ihnen jemand das Geld hinwerfen müsste, dass sie überhaupt irgendwas machen.
Auf jeden Fall ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass sie festhalten. Und was die Live-Coverage angeht, beim Giro der Frauen, muss man dieses Jahr natürlich dann abwarten. Wenn das die komplett wieder in die Hose setzen, dann könnte schon nochmal sein, dass sie darüber sprechen. Aber erstmal positiv, wenn der Frauen-World-Tour-Kalender 2 Rundfahrten bekommt.
Dann freuen wir uns darauf und auch auf die Tour de France dieses Jahr. In 2,5 Wochen geht es ja schon los. Ab nächster Woche starten wir dann auch mit unseren Vorschaufolgen dazu. Und bis dahin würde ich sagen, lesen wir uns mal noch ein bisschen weiter ein. Gibt ja noch ein bisschen was zu tun, auch für uns.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.